Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Guten Abend, am Mikrofon ist Matthias Henjes.
Bist du krank? Sagt der Vorarbeiter. Komm her, was ist los? Du warst 2019 krank und 2020. Das sind 3 Jahre hintereinander. Was kann man machen, damit du aufhörst, krank zu sein? Wenn du schlau bist und die Gesetze in Deutschland kennst, sagst du, das hast du gar nicht zu fragen. Aber die armen Leute haben Angst.
Das ist ein Zitat von einem Arbeiter aus dem Versandhandel. Denn unser Schwerpunkt schildert heute Arbeiten in Deutschland und die miserablen Zustände und prekären Lebensbedingungen, die Soziologen dort manchmal feststellen. Was sind unsere anderen Themen? Das Ende der Überbevölkerung. Warum die Geburtenraten in der ganzen Welt sinken werden. Berlin will Smart City werden. Über praktische Erfahrungen mit der Vernetzung von Wasserbehörden, Einsatzzentralen und Verkehrsbetrieben. Privatunternehmen führen Krieg. Die lange Tradition von Söldnertruppen. Und schließlich unser Schwerpunkt: Ausgrenzung durch Arbeit, wie Menschen mit prekärer Beschäftigung in Deutschland leben. Eine halbe Ewigkeit lang haben Wissenschaftler vor einer Überbevölkerung der Erde gewarnt. Auf einmal weht der Wind aus der anderen Richtung. Seit kurzem stimmen Forscher weithin darin überein, dass die Bevölkerung nicht nur in Staaten des globalen Nordens, sondern auf der ganzen Welt zurückgehen wird. Das könnte für die Wirtschaft Probleme auslösen, aber die Umwelt entlasten. Die Frage ist nur, wann werden die Geburtenraten sinken und wie kann man Einfluss darauf nehmen? Inge Breuer hat Antworten gesammelt.
Wenn wir keine zusätzlichen Schulen bauen würden, dann würde die Bevölkerung also fast auf 10 Milliarden steigen bis zum Jahr 2050.
Berechnet Professor Wolfgang Lutz. Aber, so führt der Leiter des Wittgenstein-Centers für Demografie in Wien weiter aus.
Wenn wir massiv in die Bildung der Frauen in Afrika investieren, dann ist schon die Weltbevölkerung in Mitte des Jahrhunderts um mehr als 1 Milliarde geringer als unter dem Konstant-Szenario. Also mit anderen Worten, es ist die Bildung der Frau ist der Schlüssel zur Bekämpfung der sogenannten Bevölkerungsexplosion oder der Eindämmung dieses massiven Wachstums.
Dass die Weltbevölkerung schrumpfen wird, gilt unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen als ausgemacht. Die Frage ist allerdings, ob das in 50, 60 oder möglicherweise erst 80 Jahren geschieht.
Also Bevölkerungsrückgang ist ein kommendes Thema. Global gesehen möchten viele es aber noch nicht anpacken. Die Befürchtung bei vielen Akteuren ist, wenn man das Thema Bevölkerungsrückgang thematisiert, dass das sozusagen ein Zeichen zur falschen Zeit ist, weil eben global gesehen das Bevölkerungswachstum natürlich noch etliche Jahrzehnte anhalten wird.
Bislang warnte die Wissenschaft vor allem vor den ökologischen und sozioökonomischen Konsequenzen einer weiter wachsenden Weltbevölkerung. Aber die beiden Forschenden am Wiesbadener Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Dr. Elke Leuchinger und Dr. Franz Zwiatschny, beschrieben in einer jüngst veröffentlichten Studie den Bevölkerungsrückgang als die zukünftige globale Herausforderung. Zwar wächst die Weltbevölkerung noch, aber dieses Wachstum verlangsamt sich zunehmend.
Wenn wir jetzt weltweit schauen, dann sind es zunächst mal neben Deutschland vor allen Dingen die Länder im Süden und Osten Europas, aber auch Japan, in denen die Bevölkerung schon heute einen negativen natürlichen Saldo aufweist.
Erläutert Frank Zwiatschny. Das heißt, in einer wachsenden Zahl von Ländern sterben mehr Menschen, als geboren werden.
In einigen dieser Länder wird die Bevölkerungsentwicklung durch Zuwanderung noch im Positiven gehalten. In China und Brasilien wird erwartet, dass die Bevölkerung noch vor 2050 beginnen wird, zurückzugehen.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird sich der Bevölkerungsrückgang auch auf weitere Länder Asiens ausdehnen. Selbst Indien, so die Vorausberechnungen, wird davon betroffen sein. Ebenso Länder in Lateinamerika und die USA. Anders gesagt, Die Geburtenrate wird in diesen Ländern durchschnittlich unter 2,1 Kinder pro Frau sinken. Und damit beginnt die Bevölkerung dort zu schrumpfen. Mit den bekannten Konsequenzen.
Der Bevölkerungsrückgang, den wir für einige Länder antizipieren, ist natürlich ein ambivalentes Thema. Einerseits ist ein rückläufiges Angebot an Arbeitskräften und Beitragszahler und Zahlerinnen eine Herausforderung für die Arbeitsmärkte, für die sozialen Sicherungssysteme und so weiter. Das sind zum Beispiel die Wohnungsmärkte. Weniger Menschen fragen weniger Wohnungsmärkte nach und auf Dauer kann das zu Leerstand führen. Das Gleiche gilt für die Tragfähigkeit von Infrastruktur, Geschäften, Buslinien. Und dieses Phänomen lässt sich in Deutschland in fast allen peripheren Regionen betrachten, während wir gleichzeitig in den Städten natürlich Wohnungsknappheit haben.
Doch während in zunehmend mehr Ländern der Welt die Bevölkerungszahlen stagnieren oder zurückgehen, für einen Kontinent gilt das derzeit nicht, weiß Frank Sviatschny.
Nur in Afrika werden auch am Ende des Jahrhunderts die meisten Länder noch Geburtenüberschüsse haben.
Allerdings, ergänzt Elke Leuchinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, gibt es mittlerweile auch in Afrika große Unterschiede bezüglich der Geburtenraten.
Momentan liegt das Geburtenniveau mit 4,4 Kindern je Frau noch deutlich über den Werten der anderen Weltregionen. Und hinter diesem relativ hohen Durchschnittswert verbergen sich jedoch große Unterschiede zwischen den Ländern Afrikas und zwischen den Regionen Afrikas. Zum Beispiel in Niger bekommen Frauen im Schnitt noch 7 Kinder, in Somalia sind es im Durchschnitt 6 Kinder. Schauen wir nach Angola, 5,6 Kinder oder nach Burkina Faso, 5,2 Kinder. Und gleichzeitig gibt es aber im Norden und im Süden des Kontinents zahlreiche Länder, wo Frauen im Durchschnitt schon weniger als 3 Kinder pro Frau bekommen.
Elke Leuchinger kennt auch die Gründe für solche Unterschiede.
Wir sehen, dass in Ländern, in denen die Säuglings- und Kindersterblichkeit noch relativ hoch ist, dass dort die Frauen bis heute im Schnitt mehr Kinder bekommen als in Ländern, in denen fast alle Kinder überleben. Und ja, diese Entwicklung, wovon hängt die ab? Die hängt sehr eng mit der sozioökonomischen Entwicklung zusammen. Und die steigende Bildung von Frauen, aber auch Männern, zunehmende Geschlechtergerechtigkeit, eine abnehmende Rolle der Beschäftigung in der Landwirtschaft sowie generell verbesserte Möglichkeiten für Erwerbstätigkeit von Frauen außerhalb des Haushalts.
Bildung ermöglicht Frauen zunehmend Erwerbstätigkeit und macht sie finanziell unabhängiger von Mann und Familie. Sexuelle Aufklärung und der Zugang zu Verhütungsmitteln führen dazu, dass viele Frauen nicht mehr ungewollt schwanger werden. Das weiß auch Professor Wolfgang Lutz, Bevölkerungsforscher.
In allen afrikanischen Ländern ist es so, also hier zum Beispiel Äthiopien, dass Frauen, die nie in der Schule waren, im Durchschnitt 6 Kinder haben. Dann, wenn sie ein bisschen in der Schule waren, sinkt es schon. Und die neuesten Daten zeigen also schon deutlich unter 2 für Frauen, die zumindest bis 15 in die Schule gegangen sind. Und das ist durch die Bank so. Und weil eben eine gewisse Basisbildung dazu befähigt, erstmal will weniger Kinder haben, weil man auch den Kindern ein besseres Leben bieten will. Und vor allem können sich auch die besser gebildeten Frauen durchsetzen stärker gegenüber dem Ehemann, der in der Regel mehr Kinder will. Sie weiß um das Gesundheitsrisiko, das viele Geburten nacheinander unter schwierigen Gesundheitsbedingungen bringen. Und sie wollen halt nur weniger und haben auch weniger.
Schulen, so Wolfgang Lutz, seien deshalb noch wichtiger als technische Förderprogramme für Entwicklungsländer. Pointiert gesagt, Lehrer sind wichtiger als Ingenieure. Und vorausgesetzt, die Weltgemeinschaft investiert massiv in Bildung, insbesondere Bildung von Mädchen und Frauen, kommt Wolfgang Lutz zu einer, man muss wohl sagen, recht optimistischen Prognose über die Entwicklung der Weltbevölkerung. Während nach Datenlage der Vereinten Nationen der Scheitelpunkt mit einem Bevölkerungsmaximum von 10,9 Milliarden Menschen um das Jahr 2100 liegt, berechnet Wolfgang Lutz, dass die Bevölkerung bereits ab 2070 zu sinken beginnt. Hier bei einer Präsentation im Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Österreich.
Wir erwarten nur 2 Milliarden mehr, höchstwahrscheinlich. Um die Mitte des Jahrhunderts werden wir ungefähr 9,2 Milliarden haben. Dann in den 60ern eine Spitze von ungefähr 9,4, 9,5. Und dann gegen Ende des Jahrhunderts dürfte die Weltbevölkerung auf ungefähr 9 Milliarden sinken.
Es wird einen Rückgang der Weltbevölkerung geben, wann immer er auch einsetzen wird. Möglicherweise wird dieser Rückgang auch mit neuen sozioökonomischen Krisen verbunden sein. Aber wäre es nicht für die Umwelt eine große Entlastung?
Tatsächlich ist es natürlich so, dass weniger Bevölkerung unter sonst gleichen Rahmenbedingungen einen geringeren ökologischen Fußabdruck bedeutet. Und eine kleinere Bevölkerung verbraucht weniger Ressourcen, trägt weniger zu Umweltbelastung und Klimawandel bei. Das ist aber nur ein Aspekt.
Entwarnung in Bezug auf die drängenden Umweltprobleme, so Frank Sviatschny, sei damit aber nicht zwangsläufig gegeben. Denn, so der Bevölkerungsforscher,
tatsächlich hängt der Fußabdruck natürlich vom Pro-Kopf-Verbrauch ab. Und wenn bei rückläufiger Bevölkerung durch Wohlstandsgewinn der Pro-Kopf-Verbrauch trotzdem weiter zunimmt, kann in der Summe auch bei rückläufigen Bevölkerungen der ökologische Fußabdruck steigen oder konstant bleiben, zumindest nicht substanziell zurückgehen.
Zudem, so Frank Sviatschny nüchtern, sei die Überbevölkerung ja nicht wirklich der Grund für den Klimawandel. Es seien vielmehr 10% der wohlhabendsten Menschen weltweit, die etwa 50% des Klimawandels verursachen.
Und das sind nicht nur Menschen, die in den reichen Industrieländern leben, sondern eben auch eine globale Elite, die in den Schwellenländern sich gebildet hat. Wenn die 50% des globalen Fußabdrucks verantworten, dann ist es natürlich klar, reden wir jetzt darum, dass eben Bevölkerungswachstum auf der Basis des Konsums der reichsten 10% stattfindet, oder reden wir von den Menschen, die in den ärmsten Ländern leben und die kaum zum ökologischen Fußabdruck beitragen, weil einfach ihr Wohlstandsniveau viel zu niedrig ist, um beispielsweise Flugreisen zu unternehmen oder Konsumgüter zu konsumieren. Insofern trägt beispielsweise der prognostizierte Bevölkerungszuwachs in Afrika relativ wenig zu der globalen Entwicklung bei. Die Dynamik wird von den Wohlhabendsten und von der wachsenden globalen Mittelschicht getragen.
Je schneller es den Staaten in Afrika gelingt, ihr Bildungssystem zu verbessern, desto eher ist also die Gefahr einer Überbevölkerung der Welt gebannt. Corona-Pandemie wurde offenkundig, wie viele deutsche Behörden untereinander noch immer per Fax kommunizieren. Bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigte sich ebenfalls, wie schlecht die Vernetzung von Polizei und Feuerwehr, von über- und untergeordneten Ämtern schon in kleinen Gemeinden funktioniert. Dabei kursiert seit langem ein Konzept, das Abhilfe verspricht. Die Idee der Smart City, in der alle kommunalen Dienste digital vernetzt sind. Weltweit versuchen Städte auch schon, das Konzept in die Realität umzusetzen. Ob das klappt, haben Soziologen der TU Berlin untersucht, vor ihrer Haustür und in anderen Teilen der Erde. Ihre Erkenntnisse fasst Andreas Beckmann zusammen.
Ja, schönen guten Morgen. Sie bitten nach Polizei. Können Sie mal bitte Ihr Telefon in die Hand nehmen oder die Freisprecheinrichtung ausmachen, dann verstehe ich Sie besser.
Die Einsatzleitzentrale der Berliner Polizei im Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Eine von 16 Kontrollzentralen auf drei Kontinenten, deren Kommunikationsstrukturen sich die Stadtforscher der TU Berlin binnen 4 Jahren angeschaut haben.
Man versucht, Verkehr, Polizei, Feuerwehr, diese ganzen verschiedenen Sektoren zusammenzubringen, um so effektiver den Stadtraum managen zu können.
Gelingen soll das durch eine digitale Vernetzung dieser ganz unterschiedlichen Kontrollzentralen, erklärt der Soziologe David Joshua Schröder.
Dieser Stadtraum ist eben verschiedenen Krisen und Katastrophen ausgesetzt. Pandemien, Cyberangriffe, Terroranschläge und so weiter. Mit der Digitalisierung versucht man, den Stadtraum so resilienter zu machen.
In der Theorie wird das unter dem Stichwort Smart City diskutiert. Doch über welche Schnittstellen soll man in der Praxis Systeme von Wasserkanälen, Stromleitungen, Verkehrswegen und Polizeistationen digital zusammenfassen? Bevor sich Berlin an einen großen Wurf wagt, geht die Hauptstadt erstmal kleine Schritte. Einen davon erläutert Polizeihauptkommissar Arvid Müller in jenem Teil der Einsatzleitzentrale, den Bürger mit ihren Notrufen unter 110 erreichen.
Hier an diesem Arbeitsplatz wird das Gespräch geführt und die relevanten Informationen müssen halt hier vom Notrufannehmenden, ich sag jetzt mal, rausgekitzelt werden und dann in unser Einsatzleitsystem übertragen werden, schriftlich noch.
Auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie ein Tennisplatz, stehen reihenweise Schreibtische mit jeweils mehreren Bildschirmen. Rot blinkende Icons zeigen Anrufe an, die die Polizistinnen und Polizisten binnen 10 Sekunden annehmen sollten.
Alles klar, wir kümmern uns, wir kommen. Wiederhören, tschüss.
In dem Moment, wo dieser Einsatz dann angelegt ist, wird er automatisch an den entsprechenden Funkplatz, der für diesen Einsatzort zuständig ist, weitergeleitet.
Früher lief das noch viel umständlicher ab, erkennt David Joshua Schröder an historischen Fotos.
Jetzt auf diesem Foto hier kann man sehen, wir haben hier auf dem Foto wahrscheinlich nur die Anrufannahme. Wir haben hier noch, Sie sehen das, an jedem Arbeitsplatz 2 Personen sitzen fürs Protokoll und für das Gespräch.
Der erste Beamte telefonierte, der zweite fertigte ein Protokoll an, das er auf einem Fließband in die Funkzentrale schickte. Heute befinden sich die Funkplätze in derselben Halle wie die Notrufannahme. Und sobald das Telefonat beendet ist, hat die Funkzentrale alle Informationen auf dem Monitor.
Es wurde bei einem Fahrzeug die Scheibe eingeschlagen. Es ist eine männliche Person, blaue Trainingshose, grünfarbener Parker, Turnschuhe, mitteleuropäischer Typ. Und hat wohl schon leicht angegraute Haare.
Ja, verstanden.
Wie fast alle Kontrollzentralen leidet auch die der Polizei unter Personalknappheit. Die Jobs hier sind nicht gerade begehrt. Es sei belastend, ständig mit Menschen zu tun zu haben, die am anderen Ende der Telefonleitung Notsituationen erleben. Manchmal voller Angst, manchmal mit Wut, erzählt Polizeihauptkommissar Arvid Müller.
Das tagtägliche Polizeigeschäft, das wird hier aufgenommen und auch bearbeitet bis zum Schluss. Und sollten wir eine herausragende Lage haben, etwas, was über das Normale hinausgeht, dann kommen andere Koordinations- und Führungsorgane ins Spiel und die übernehmen dann.
Etwa wenn bewaffnete Täter beschrieben werden. Der Fall geht dann weiter an die sogenannte Insel in der Mitte der Halle. Eine kleine Gruppe von Beamten überlegt dort, ob Spezialkräfte herangezogen werden. Tritt eine sogenannte Sonderlage ein, wie vor 5 Jahren der Anschlag am Breitscheidplatz, werden in anderen Räumen sofort Krisenstäbe eingerichtet, hat David Joshua Schröder bei seinen Recherchen erfahren.
Das Spannende hier an der Polizeizentrale ist ja gerade, dass man hier sehr schön sehen kann, wie eigentlich eine ganze Kaskade von weiteren Räumen den Fall übernimmt, sobald es ein Problem gibt. Also wir haben hier auch vor Ort verschiedene weitere Krisenräume, die neben dieser Koordinationszentrale liegen. Und je nach Schwere der Fälle werden die dann immer weiter nach oben zu den sogenannten Kopfstellen geleitet. Und da gibt es jetzt gerade auch sehr viele Überlegungen. Man plant, die Kopfstellen näher an diese Koordinationszentrale zu legen und diese Trennung aufzubrechen.
In der Theorie von der Smart City sollen alle Bereiche miteinander vernetzt sein und Algorithmen für einen schnellen und zielgenauen Datenfluss sorgen. In der Praxis funktioniert das bisher aber erst ansatzweise.
Das war ja auch das Besondere bei der Forschung, dass wir eben eine hochgradig auf Vernetzung und Neuverschaltung ausgerichtete Darstellung haben. Aber was tatsächlich bisher passiert, ist einfach nur eine Nebeneinanderlegung. Diese Nebeneinanderlegung in große Hallen gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit auszuhandeln, welche Formen der Automatisierung und Verschaltung sinnvoll sind und welche nicht. Das ist eine Art erster Versuch, diese ganzen verschiedenen Bereiche irgendwie miteinander in Kontakt zu bringen.
Einen solchen Versuch, berichtet Arvid Müller, hat auch die Berliner Polizei schon gestartet. Er heißt Projekt Kooperative Leitstelle.
Zur Feuerwehr haben wir mittlerweile eine elektronische Schnittstelle, die allerdings auch noch sehr rudimentär ist. Also im Prinzip schicken wir nur eine SMS an die Feuerwehr, obwohl es nicht wirklich eine SMS ist, sondern ein kleines Textfeld.
Was sie da reinschreiben, müssen sich beide Seiten ganz genau überlegen.
Dass durch die Vernetzung jetzt nicht alle Daten komplett unbeaufsichtigt geteilt werden und jedem alles zur Verfügung steht. Die ärztliche Schweigepflicht zum Beispiel, die gilt, wenn die Feuerwehr Krankenstände annimmt über den 112-Notruf, sind auch nicht ohne weiteres an die Polizei zu übermitteln.
Wenn die Polizei aber von einem schweren Brand in einem Haus mit Gasanschluss erfährt, würde sie den vielleicht gern sofort sperren. Kann sie aber nicht und darf sie auch gar nicht.
Das geht nur telefonisch. Ja, anrufen beim Entstörungsdienst, allein schon automatisierte Vernetzung, nicht nur mit der Feuerwehr, sondern mit dem Ordnungsamt, der GASAG, den Wasserbetrieben, die da vorgesehen ist, würde uns auch schon großartig helfen, sage ich mal, wenn man da die Daten und die Einsätze ja, bedarfsgerecht schon hinsteuern kann und elektronisch übermitteln kann, ohne dann zum Telefonhörer zu greifen und zu hoffen, dass am anderen Ende jemand abnimmt jetzt gerade.
Anderswo ist man, jedenfalls laut offiziellen Selbstdarstellungen, schon weiter. Die Soziologen der TU Berlin haben eine weltweite Bestandsaufnahme versucht. Besonders gespannt waren sie auf die hochmoderne zentrale Leitstelle der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Das dortige Geschehen durften sie aber nur durch hördichte Scheiben beobachten und sich mit Hilfe eines Dolmetschers erklären lassen.
Hier im Kontrollraum arbeiten Polizei, Verkehrslenkung und Feuerwehr nebeneinander. Alle haben immer noch ihr eigenes Netzwerk, über das sie kommunizieren. Doch wenn etwas passiert, setzen sie sich zusammen.
Während die TU-Forscher vor Ort waren, passierte offenbar nicht viel.
Gerade gibt es nur einen kleinen Unfall. Deshalb widmen sich die Kollegen jetzt der zeitnahen Unterrichtung der Öffentlichkeit über Twitter oder SMS.
Wir hatten auch erst den Eindruck, dass wir in Südkorea eine sehr starke medientechnische Verschaltung haben, die schon sehr viel Arbeit überflüssig gemacht hat, menschliche Arbeit überflüssig gemacht hat. Aber wir mussten feststellen, dass diese hochmoderne Kontrollzentrale, die dort gebaut wurde für den Verkehr, eben nur als eine Art Plattform funktioniert. Das heißt, die eigentlichen Kontrollzentralen von Polizei und Verkehr werden nicht überflüssig durch dieses neue Operations Center.
So entsteht erstmal eine Verdopplung der Strukturen statt einer Verschlankung. Die Zahl der Beschäftigten sinkt nicht, sondern steigt. Diese Beobachtung haben die Berliner Stadtsoziologen überall auf der Welt gemacht, auch wenn Rationalisierungspotenziale erkennbar sind.
Bei der Verkehrsregelung in Seoul haben wir gesehen, dass dort die Busse mit Kameras automatisch falsch parkende Autos erfassen können und die Nummernschilder dann an die Kontrollzentrale weiterleiten.
So könnten die Verkehrsbetriebe theoretisch alle Falschparker umgehend abschleppen lassen, die ihnen tagtäglich die Busspuren blockieren.
Aber auch hier war das Spannende, dass es nicht einfach automatisch passiert, sondern dann muss immer noch der Ordnungsdienst im Außenraum nochmal zu den Fahrzeugen hingehen und sich vergewissern, dass keine Sondergenehmigung vorliegt oder ähnliches.
Obwohl sie in der praktischen Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien noch sehr vorsichtig sind, preisen nicht nur koreanische Städte ihre Konzepte schon als Vorbilder für eine künftige Smart City an.
Auf internationaler Ebene ist es tatsächlich so, dass viele Städte ihre Konzepte der Zusammenlegung verkaufen wollen international. Das funktioniert bisher noch nicht so gut. Das heißt, diese Konzepte sind noch gar nicht so ausgearbeitet. Das wird oft überschätzt.
Wenn Smart City einmal Realität werden sollte, dann weniger durch digitale Intelligenz als durch menschliche, erwarten die Berliner Stadtsoziologen.
Eine Zusammenarbeit entsteht eben durch menschliche Kommunikation.
Krieg kann man prächtig Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn man Staaten, die offizielle Konflikte nicht riskieren wollen, private Söldnertruppen anbietet. Die Regierung der USA hat in den letzten Jahren Unternehmen wie Blackwater oder Halliburton engagiert. Auf russischer Seite macht die Gruppe Wagner Schlagzeilen. Das Söldnerunwesen nimmt wieder zu. Aus diesem Anlass haben die Historiker Matthias Meinhardt und Markus Meumann untersucht, seit wann und warum Regierungen private Unternehmen beauftragen, Kriege zu führen. Mit Markus Meumann habe ich über diese lange Tradition gesprochen.
Die ersten Nachweise, die wir so in den Quellen finden, dass sozusagen nicht Aufgebote von lehnspflichtigen Heeren gemacht wurden, sondern eben gezielt für Söldner angeworben, stammen so aus dem Übergang vom hohen zum späten Mittelalter. wobei es sicherlich auch früher schon Formen gegeben hat, natürlich in der Antike, soweit haben wir das jetzt nicht zurückverfolgt. Und es nimmt dann massiv zu im späteren Mittelalter.
Also das, was man aus der deutschen Geschichte sofort vor Augen hat, ist ja der Dreißigjährige Krieg. Und die Figur von Tilly zum Beispiel, der ja eben auch auf eigene Rechnung für die katholische Liga gekämpft hat.
Genau, aber wir haben da eigentlich schon langen Vorlauf. Es nimmt sehr zu im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts. Da gibt es also vor allen Dingen ein Schauplatz ist Italien, wo es eben diese zahlreichen Städtekriege gibt, die alle gar nicht genug Einwohner hätten, um selber Heere aufzustellen und also sich Heere sozusagen anmieten müssen. Und es gibt eben den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Und das setzt sich dann eigentlich durch das 16. Jahrhundert durchaus fort, aber der 30-jährige Krieg ist dann so ein Höhepunkt, in dem eben ja sehr große Heere einfach aktiv werden, die bis dahin ungekannte Größen haben.
Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, man hat dann schon Heere, die 40, 50, 60.000 Mann umfassen. Das sind eben riesige, sozusagen ganze Städte.
Und der Vorteil für die Staaten oder soll ich sagen für die Auftraggeber war offensichtlich, dass sie solche Truppen nur für die Zeit des Konfliktes bezahlen müssen und nicht dauerhaft.
Das war einmal der Vorteil, dass man die Truppen nur für die Dauer des Konfliktes bezahlen musste, wobei sich das ja im Dreißigjährigen Krieg, wie der Name schon sagt, und die Dauer eben durchaus verstetigte. Der andere Grund war aber eben, und das machen wir in unserem Band auch deutlich, war eben tatsächlich, dass die Fürsten oder Städte oder wer immer die Kriegsherren waren, gar nicht in der Lage gewesen wären, das aus eigener Kraft aufzubringen. Man hat also im Grunde dieses vielfältige Geflecht von Privatpersonen, um es mal so zu sagen, gebraucht, die eben zusammengewirkt haben, um diese Heere aufzubringen und zu unterstützen. Und insofern steht hinter Figuren wie Tilly oder Wallenstein eben auch ein ganzes Geflecht kleinerer Unternehmer, die selber auf eigene Rechnung an diesem Kriegsgeschäft eben mit teilnehmen.
Und für die Kriegsherren war es ein Krieg auf Kredit, kann man das sagen?
Ja, das ist natürlich so. Das ist ja auch das Problem, weswegen Wallenstein dann so groß und mächtig wurde. Er hat eben diese Heere vorfinanziert und der Kaiser stand dann ganz erheblich finanziell auch in seiner Schuld. Und das ist natürlich dann einer der Gründe, die schließlich zu der Absetzung und dann auch Ermordung Wallensteins führen, dass man natürlich diese Schuld auch los will. Das andere ist, dass er politisch zu einflussreich wird und zu mächtig, aber natürlich hat man auch erhebliche finanzielle Schulden.
Was war denn dann der Grund, dass man dieses System abgeschafft hat? Tatsächlich die Gefahr, dass Söldnerführer zu mächtig wären, aber das ist ja dann im 18. oder spätestens im 19. Jahrhundert durch stehende Heere ersetzt worden.
Also der Gedanke, dass die zu mächtig werden, ist sicherlich eine der Lehren, die aus dem Dreißigjährigen Krieg gezogen werden. Es gibt also relativ früh schon aus der italienischen Renaissance bei Machiavelli gibt es eben diese Überlegungen, dass Söldnerheere schlecht seien, also was sich eigentlich bis heute im aktuellen Diskurs auch so hält. Ja. Machiavelli sagt eben, Söldner sind immer schlechter als sozusagen der Bürger, der seine eigene Stadt verteidigt. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch und ist immer ein Argument, wenn also über den Einsatz von Söldnertruppen gesprochen wird. Also es liegt einmal sozusagen auf der ideengeschichtlichen, politikgeschichtlichen Ebene, dass man sagt, das ist unberechenbar. Und es liegt auf der anderen Seite eben in praktischen Erwägungen. Es ist dann eben aber nach dem Dreißigjährigen Krieg, es geht nicht sofort weiter, aber spätestens Ende des 17. Jahrhunderts, die Konflikte setzen sich ja fort, sagen die meisten Fürsten, wir brauchen eben einfach eine permanente Armee. Und da ist dann klar, dass man versucht, stärker selbst das in die Hand zu nehmen, um sich eben diesen Kriegsunternehmern nicht völlig ausliefern zu müssen.
Steht da auch ein anderes Staatsverständnis dahinter?
Da steht auf jeden Fall ein anderes Staatsverständnis dahinter. Da stehen dann aber eben so ab etwa 1680 auch andere Möglichkeiten zur Finanzierung dahinter. Also es ist in der historischen, geschichtswissenschaftlichen Forschung und Literatur oft die Rede, dass eben das Militär das Schwungrad an der Staatsmaschine gewesen sei, so etwas plakativ gesagt. Und es ist natürlich richtig, dass man, um ein stehendes Heer unterhalten zu können, braucht man einfach einen gewissen Grad von Staatlichkeit. Also man braucht ein funktionierendes Steuersystem vor allen Dingen. Man muss dann irgendwie organisieren, diese Heere ja auch unterzubringen. Und Frankreich zum Beispiel hat als erstes schon diese permanenten Kompanien, schon seit dem späten 15. Jahrhundert, und fängt auch relativ früh an, Kasernen zu bauen.
Hat denn mit dieser Zeit das Söldnerwesen ganz aufgehört und erst im 20. Jahrhundert wieder angefangen?
Ja, das kann man eigentlich nicht ganz so sagen. Zum einen hat's, und da haben wir auch ein paar Beispiele bei, eben auch über das Ende des Dreißigjährigen Krieges und das späte 17. Jahrhundert hinaus, weiter den Einsatz von bezahlten Truppen gegeben, also vor allen Dingen dann auch im kolonialen Bereich, also die East India Company in England oder die niederländische Ostindien Company haben eben Truppen auch bezahlt und sind sozusagen selbst als kriegführende Mächte aufgetreten, obwohl sie ja keine staatliche Souveränität hatten. Und das nimmt dann eigentlich erst mit dem 19. Jahrhundert ab. Auch da gibt es aber natürlich immer wieder Einzelfälle, wo Söldner eingesetzt werden und dann eben zunehmend vor allen Dingen nach dem Ende des Kalten Krieges und seitdem sich diese bipolare Weltordnung aufgelöst hat.
Meine Vermutung wäre, dass dafür, dass das in den letzten Jahrzehnten wieder so stark zugenommen hat, privat finanzierte Truppen einzusetzen, die Ursache ist eigentlich primär politischer Natur, sehe ich das richtig?
Die ist auf jeden Fall politischer Natur, ja. Also ich würde sagen, in der frühen Neuzeit, eben bis ins 18. Jahrhundert hinein, ist sie nicht unbedingt primär politischer Natur, sondern vor allen Dingen wirtschaftlicher, technischer Natur, dass eben die Fürsten gar nicht in der Lage gewesen wären, diese Kriegsmaschinerie, wenn man es so nennen will, selber in Gang zu setzen und am Leben zu erhalten. Mhm. Während das heute ja keine Frage ist und sowohl die USA als auch andere kriegführende Mächte, die jetzt auf private Militärunternehmer oder Söldnertruppen zurückgegriffen haben, wären ja wirtschaftlich durchaus in der Lage, das auch mit regulären staatlichen Truppen zu tun.
Die Kapitalisierung des Krieges, das Buch von Matthias Meinhardt und Markus Meumann, ist im Lit Verlag erschienen und kostet 49,90 Euro. Kaum jemand weiß es, kaum jemand will es wissen, wie lange prekäre Arbeitsbedingungen in Deutschland schon verbreitet sind. Betroffen sind Alleinerziehende, Selbstständige, vor allem aus den sogenannten kreativen Berufen und insbesondere Migranten, die die schlechtesten Chancen haben, sich gegen ihre Ausbeutung zu wehren.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Dieses Thema greift die Denkfabrik in der Serie »Von der Hand in den Mund«, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht, auf. Wir stellen heute Erkenntnisse von Sozialwissenschaftlern vor, die den Alltag von Menschen in prekären Lebensbedingungen dokumentieren. Mit Betroffenen und Wissenschaftlern hat Isabel Fanrich gesprochen.
Valentina und Raphael wollen ihre richtigen Namen nicht nennen aus Angst vor einer Kündigung. Sie sind in der Fleischindustrie beschäftigt.
Ich wollte etwas besser verdienen, weil ich zwei Kinder habe, die ich unterstützen möchte. Ich bin durch einen inoffiziellen Vermittler hierher gekommen. Meine Kinder sind in Rumänien.
Ja, Rumänien.
Der Rumäne war auf dem Bau tätig, bevor er über eine Anzeige bei Facebook auf den Schleuser stieß. Anders seine jüngere Arbeitskollegin. Die frühere Buchhalterin folgte vor 2 Jahren mit ihrer Tochter, dem Mann und der Mutter, um in Deutschland Geld zu verdienen und das in Rumänien neu gebaute Haus abzubezahlen. Ihre Arbeit am Band und oft an mehreren Maschinen gleichzeitig empfinden beide als hart. Besonders stresse sie die unregelmäßige Arbeitszeit.
Wir haben darüber keine Kontrolle. Wer in der zweiten Schicht arbeitet, weiß, wann er anfängt. Aber nicht, wann die Schicht zu Ende ist.
Noch schlimmer ist es in den Ferien und in der Weihnachtszeit, wenn viel Fleisch nachgefragt wird. Wir müssen dann zum Beispiel um 3 Uhr nachmittags anfangen zu arbeiten und bis morgens um 4 Uhr durchhalten.
Besonders schwer ist es samstags, wo wir besonders viel arbeiten müssen. Dann haben wir nur den Sonntag, um uns zu erholen. Montags dagegen gibt es manchmal nicht so viel zu tun und wir müssen früher nach Hause gehen.
Zwar dürfen seit Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes am 1. Januar 2021 Schlachthöfe und Fleischfabriken Arbeitskräfte nicht mehr über Werkverträge und nur noch eingeschränkt über Leiharbeit beschäftigen. Damit hat der Gesetzgeber auf die Proteste von Arbeitenden, Kirchen und Gewerkschaften reagiert, die vor allem nach dem Skandal um Corona-Masseninfektionen bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück aufkamen. Die Arbeitsbedingungen seien jedoch häufig schlecht, erzählt Raphael. In seiner Zeit in der Fleischfabrik habe er nur selten wegen Krankheit gefehlt. Danach wurde seine Arbeitszeit reduziert und er verdiente viel weniger. Außerdem würden Teile des Lohns einbehalten, sagen er und seine Kollegin.
Ich sollte normalerweise eine Prämie bekommen, aber ich bekomme sie nicht. Und ich bin auch nicht an der Maschine eingearbeitet worden. Ich habe mir das selbst beigebracht.
Laut Vertrag verdienen wir 11 Euro pro Stunde. Aber die Stunden, die wir arbeiten, werden nicht alle bezahlt.
Über den Zusammenhang von prekärer Arbeit und Migration ist bislang wenig geforscht worden. In den letzten Jahren hat das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen, kurz SOFI, allerdings genauer untersucht, wie in Deutschland neu ankommende Migrantinnen und Migranten Arbeit finden und unter welchen Bedingungen sie beschäftigt sind. Dr. Peter Birke ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Und da sind wir natürlich relativ schnell drauf gestoßen, dass statistisch gesehen Geflüchtete, also Menschen, die aus Drittstaaten zuwandern, aber auch Leute aus der EU-Migration, insbesondere aus den neuen Beitrittsländern, seit 2000 jetzt so mehrheitlich in Bereichen unterkommen, die durch niedrigere Löhne, oft schlechte Arbeitsbedingungen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse gekennzeichnet sind.
Peter Birke veröffentlicht in Kürze das Buch Grenzen aus Glas – Arbeit, Rassismus und Kämpfe der Migration in Deutschland. Darin nimmt er prekäre Beschäftigung in der Fleischindustrie und beim Versandhandel Amazon unter die Lupe.
Die Fleischindustrie, das sind ja ganz moderne, sehr schnell expandierende Betriebe. Man ist da im Zentrum der technischen Entwicklung. Und trotzdem gibt es da Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass 100% der Beschäftigten, fast 100% in vielen Bereichen, keinen deutschen Pass haben und gezwungen sind, sich auf diese Arbeitsbedingungen zumindest für eine Zeit einzulassen. Diese Gleichzeitigkeit von enormer ökonomischer Expansion und Ausbeutung, das hat uns zunächst mal interessiert.
Der Soziologe spricht von einer drastischen Vernutzung von Arbeitskräften. In der Fleischindustrie müssen sie mit immer gleichen Handgriffen und in ständiger Kälte Tiere schlachten, zerlegen und verpacken. Die Arbeit ist physisch anstrengend und gefährlich. Auch beim Versandhandel wiederholen sich die Arbeitsabläufe, die mit schwerem Heben, langen Wegen und Zeitdruck verbunden sind. Es geht jedoch um mehr als prekäre Arbeit, betont Peter Birke. Migranten und Migrantinnen leben in multipler Prekarität. Das heißt, die Arbeits- und Lebensverhältnisse insgesamt sind unsicher und erlauben keine Zukunftsplanung. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Aufenthaltstitel für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Eine wesentliche These unseres Buches, die man jetzt dann überprüfen und weiterführen müsste, ist eben auch, dass Aufenthaltsrecht und prekärer Aufenthalt in Deutschland eines der wesentlichen Motoren für diese multiple Prekarität ist, weil es Leute in Positionen bringt, in denen sie alles Mögliche akzeptieren müssen, um formal als Erwerbsarbeitende existieren zu können.
Prekarität wurde als Begriff in Frankreich um 1990 bekannter. Die Soziologen Pierre Bourdieu und Robert Castel beschrieben damit die Arbeits- und Lebensbedingungen in den Banlieues der großen Städte, sagt Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie von Arbeit an der Universität Göttingen. Mit seinem Text »Prekarität ist überall« habe Bourdieu eine erste große Diskussion über prekäre Arbeit ausgelöst.
In dem Maße, wie Arbeitsverhältnisse unsicherer werden, wird auch Lebensplanung unsicherer. Die Art von Unsicherheit ist quasi sowas wie eine neue Herrschaftsform, die dazu führt, Arbeitende zu disziplinieren und die alle betrifft. sowohl die Festangestellten, die aber immer mehr prekäre Ränder um sich haben, dadurch unter Druck geraten, mehr leisten müssen, um ihre scheinbar sicheren Jobs zu verteidigen, als auch diejenigen, die dann das haben, was man dann im weiteren Verlauf als prekäre Beschäftigung bezeichnet hat, also zu Bedingungen arbeiten, die in verschiedener Hinsicht hinter dem zurückbleiben, was man so als ein Normalarbeitsverhältnis bezeichnen würde.
Die Soziologin hat kürzlich das Buch »Verkannte LeistungsträgerInnen« herausgegeben, das anschaulich über das Arbeiten in Niedriglohnbranchen berichtet. Prekäre Jobs etwa in der Gebäudereinigung und in der Pflege unterschreiten demnach das unbefristete, geregelte und rechtlich abgesicherte Normalarbeitsverhältnis, das sich in den Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland etablierte, in dreierlei Hinsicht. Durch schlechte Bezahlung, durch befristete, nicht an die Sozialversicherung gebundene Löhne und weil die feste Einbindung in einen Kollegenkreis fehle. Maya Ahuja spricht von einem Umbruch.
Mitte der 70er Jahre ist diese ökonomische Wachstumsphase zu Ende, die es leichter gemacht hat, auch mehr Arbeitsrechte zu verankern. Dann strauchelt die Wirtschaft, die Arbeitslosenzahlen gehen hoch und ab ungefähr Mitte der 80er Jahre beginnt eine Politik der Prekarisierung. Also 1985 kommt in Deutschland das Beschäftigungsförderungsgesetz, wo rechtliche Spielräume für Leiharbeit, für Befristungen erweitert werden, Teilzeit aufgewertet wird als spezieller Job für Frauen, geringfügige Beschäftigung ohne Sozialversicherungsschutz so langsam in die Gänge kommt.
Die Politik der Prekarisierung sei noch nicht genug im Blick, so die Wissenschaftlerin. Mehr wisse man mittlerweile über prekäre Arbeit, auch wenn deren Protagonisten häufig unsichtbar oder unbeachtet seien. Ein junger Mann, der namentlich nicht genannt und nicht an seiner Stimme erkannt werden möchte, erzählt, dass er seit einigen Jahren im Versandhandel arbeitet.
Du bestellst ein Handy und ein Stift und ein Laptop. Und das kommt zusammen in ein Paket. Die Arbeit ist anstrengend, weil man muss schnell machen. Und es gibt eine Rate. Wie viel Pakete hast du in einer Stunde geschafft?
80-90% der Mitarbeiter in dem Verteilzentrum seien Ausländer. Sie verdienen Geld, um es ihrer Familie in Afrika oder auf den Philippinen zu schicken. Und sie halten den Mund, um ihren Job nicht zu verlieren, erzählt er.
Ich kenne einen Mitarbeiter und wegen einer Ermahnung, weil die Maske war runtergerutscht, das hat jemand gesehen, er fliegt raus. Keine Verlängerung, weil er hat keinen Festvertrag. Und der arme Mann sagt, ich brauche diese Arbeit.
In Teilen des Versandhandels herrsche eine Hire-and-Fire-Mentalität, sagt Soziologe Birke. An bestimmten Tagen würden Mitarbeitern, die nur befristet beschäftigt seien, die Arbeitsmittel weggenommen. Sie dürften nicht mehr in den Betrieb kommen. Das Ritual diene dazu, Arbeitskräfte auszutauschen.
Die Arbeitszeit, die Pausenzeit, der Urlaub, das Weihnachtsgeld. Es gibt viele Punkte, über die unser Betriebsrat nicht stark genug mit dem Arbeitgeber verhandelt,
kritisiert der Mitarbeiter.
Bist du krank? Sagt der Vorarbeiter. Komm her, was ist los? Du warst 2019 krank und 2020. Das sind 3 Jahre hintereinander. Was kann man machen, damit du aufhörst, krank zu sein? Wenn du schlau bist und die Gesetze in Deutschland kennst, sagst du, das hast du gar nicht zu fragen. Aber die armen Leute haben Angst.
Prekäre Arbeit hat nicht nur Folgen für das Arbeitsverhältnis, sondern betrifft auch die Partner und Familien. Davon ist Nathalie Grimm vom Göttinger Forschungsinstitut SOFI überzeugt. Die promovierte Soziologin untersucht 36 von Prekarität betroffene Haushalte. Dafür hat sie mit den Eltern, teilweise auch mit den Kindern und Großeltern, ausführliche Interviews geführt.
Uns geht es wirklich um die Leute, die jeden Tag gucken müssen, wie sie mit ihren Finanzen zurechtkommen, die unsicher beschäftigt sind, die nicht immer wissen, wie es weitergeht.
Diese lassen sich in 3 Typen prekärer Haushalte unterteilen. Neben den städtischen Solidargemeinschaften, in denen Eltern viel Zeit und möglichst viel Geld für die Kinder aufwenden, gibt es die sogenannten ideellen Bündnisse. Gut gebildete Singles, die zeitweise mit Partner oder in einer Wohngemeinschaft leben und sich als Solo-Selbstständige mit Projektarbeit oder in der Wissenschaft über Wasser halten. Ganz anders die mechanischen Notgemeinschaften, wie Nathalie Grimm es nennt, wo außer der Arbeit auch der Haushalt selbst zur prekären Lage beiträgt.
Es sind Haushalte, die leben häufig in ländlichen Regionen mit schlechter Infrastruktur. Die haben häufig auch Schulden, haben einen relativ geringen Ausbildungsgrad, also alle Familienmitglieder. Sie arbeiten als Reinigungskräfte, Verkäuferinnen, Fernfahrer oder auch Altenpflegerinnen, häufig eben in Niedriglohnbranchen. Was ganz besonders ist, ist, dass wirklich Mehrfachbeschäftigungen eine große Rolle spielen und auch Arbeiten im Schichtdienst.
Der Alltag ist kompliziert. Wenn ein Auto da ist, muss täglich neu geregelt werden, wer mit wem wohin fährt. Es gäbe häufig Streit und Trennungen. Die Kinder würden dazu angehalten, möglichst schnell zum Einkommen beizutragen.
Was mich schon am meisten beeindruckt hat, ist, wie viel diese Haushalte, die prekären Haushalte, jeden Tag zu organisieren haben und wie sehr sie versuchen, gut ihren Alltag zu meistern und was das eben bedeutet, dass man jeden Tag oder fast jeden Tag Dinge neu aushandeln muss und sich neu überlegen muss.
Die Frage, ob Haushalte Prekarität dämpfen oder beschleunigen, sei nicht eindeutig zu beantworten, sagt Nathalie Grimm. Leben etwa Großeltern mit im Haus? Können sie im Alltag helfen oder diesen erschweren, weil sie gepflegt werden müssen? Wohin führt der Weg von Menschen in prekären Lebensumständen? Nicole Meyer-Ahuja.
Prekäre Beschäftigung wird ja normalerweise nicht unter der Überschrift soziale Ungleichheit und Armut diskutiert, sondern unter der Überschrift Arbeitsmarktflexibilisierung. Der Mythos, der da dahinter steht, ist ja im Grunde genommen, wir schaffen Sprungbretter, um Menschen in Beschäftigung zu bringen. Damit haben sie erstmal einen Einstieg in den Arbeitsmarkt, dann können sie sich weiterentwickeln. Das wissen wir, dass das in den meisten Fällen so nicht funktioniert, sondern dass Leute in den prekären Bereichen feststecken.
Dass allein schon Erwerbsarbeit die Integration, die Teilhabe von Beschäftigten stärkt, sei ebenfalls ein Mythos, erklärt Peter Birke.
In einer Situation, in der betriebliche Mitbestimmungsrechte verweigert werden, ausbeuterische Arbeitsbedingungen existieren und die Leute in einer Situation sind, in denen sie zum Beispiel 7 Tage in der Woche in der Nachtschicht Maschinen reinigen mit Kolleginnen aus XY-Ländern zusammen, da kann man wirklich nicht sagen, dass es zur gesellschaftlichen Teilhabe beiträgt, sondern eher so ein Ausschluss durch Arbeit, eine Segregierung durch Arbeit stattfindet.
Im Versandhandel und in der Fleischindustrie beobachtet Birke zudem eine doppelte Unterschichtung. Der hohe Migrantenanteil führe dazu, dass diese unter sich blieben. Zugleich gäbe es auch unter ihnen eine Hierarchisierung, was Valentina und Raphael aus ihrer Schichtarbeit kennen.
Es gibt 2 Vorarbeiter. Beide behandeln die Arbeitskräfte gleich schlecht. Wer nicht zu ihrer Nationalität gehört, wird schlecht behandelt.
Diese Schreierei und Schimpfwörter hören wir die ganze Zeit. Schlechte Behandlung ist die Regel.
Für beide steht fest, dass sie nur noch eine begrenzte Zeit beim Fleischproduzenten arbeiten wollen.
Wenn ich Schlachthof höre, renne ich in die andere Richtung.
Ich würde besser arbeitslos werden und nach Hause gehen.
Wenn es einen wichtigen Grund gibt, sollte man hier bleiben und arbeiten, bis das Ziel erfüllt ist. Danach geht man zurück.
130 Interviews hat Peter Birke mit Managern und Betriebsräten, vor allem aber mit den Arbeitskräften geführt. Bei ihnen stellte er immer wieder den Wunsch fest, diese Arbeit nicht auf Dauer machen zu müssen.
Es gibt schon Menschen, die es auch 5 Jahre oder 10 Jahre, sagen wir, in der Fleischindustrie auch aushalten. Aber von den 130 Interviews sind sicher 2/3, eher 3/4 der Menschen nicht mehr in diesen Betrieben, sondern haben mittlerweile was anderes gefunden. Das heißt, es wird oft als eine biografische Übergangslösung betrachtet, die es dann manchmal nicht ist, was ein Problem ist, aber das hält die Leute zunächst mal so aufrecht.
Das Buch von Peter Birke, Grenzen aus Glas, soll demnächst im Mandelbaum Verlag erscheinen und wird 27 € kosten. In unserer Sendung werden wir die Serie der Denkfabrik in den kommenden Wochen fortsetzen. Heute ging es darum, wie Gesetze unterlaufen werden und alltägliche Ausbeutung funktioniert. Am nächsten Donnerstag werden wir anhand des Begriffs Klassismus den aktuell diskutierten theoretischen Hintergrund beleuchten. Die Musik spielte heute das Henning-Lien-Trio. Die CD heißt Revisited. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ihnen noch einen schönen Abend.